Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hi Johannes.
Hey Reinhold.
Hi. Du, wenn du mal so zurückschaust in deine Vergangenheit, erinnerst du dich noch, was die erste Kommunikationsform für dich war, als du deinen Internetanschluss hattest?
Also, ich glaube, das war IRC und E-Mail.
Und E-Mail?
Ja.
Ja, okay. Und weißt du noch, was deine erste E-Mail-Adresse war?
Ja, die habe ich immer noch.
Nee.
Doch?
Echt? Deine allererste E-Mail-Adresse?
johannesbauer@gmx.de, ja.
Das willst du jetzt hier so öffentlich bekannt geben?
Ja, die ist, also mittlerweile landet die bei mir automatisch in so einem Spam. Ich lese das nicht aktiv, weil da kommt halt nur noch Rotz an. Also deswegen, aber ja, schreibt mir gerne johannesbauer@gmx.de. Ich kenne auch.
Und ihr könnt euch sicher sein, sie wird nie gelesen.
Ich kenne auch übrigens alle anderen Johannes Bauers, also vor allem den johannesbauer@gmx.net. Für den empfange ich ab und zu fälschlicherweise E-Mails. Johannes.bauer natürlich und so für die
ja,
auch.
Klar.
Ja, genau.
Und der Name kommt wahrscheinlich häufiger vor in Deutschland. Deswegen passiert sowas öfter.
Ich bin schockiert. Ich wollte immer was Besonderes sein.
Ah ja. Aber das heißt, du schaust da wirklich nicht mehr rein. Du behältst den so aus nostalgischen Gründen quasi.
Alle 6 Monate oder so gucke ich rein. Ich habe den tatsächlich, also der Account hat noch eine Funktion für bestimmte Sachen, die zum Beispiel mit der Verwaltung meiner Domain zu tun haben. Da darf ich halt.
Das ist ja nicht unwichtig.
Ja, genau, aber da mache ich ja meine E-Mails selber. Und das bedeutet, da kann ich nicht meine eigene Domäne als E-Mail-Adresse angeben, weil wenn der Server down ist und ich mir dann irgendwie Recovery-Informationen schicken lassen müsste oder den Support kontaktieren, dann ist halt der Mail-Server auch down und das wäre blöd deswegen.
Also ich glaube, ich habe meine erste E-Mail-Adresse inzwischen nicht mehr. Die müsste schon gelöscht sein. Also ich habe ja meine eigene Domain dann erst später bekommen. Nicht allzu lang, aber später, nachdem ich so meinen Internetanschluss hatte. Ja, und seither eben nur noch über meine Domain dann. Also ich habe gar nicht mehr so die typischen, was war's, Yahoo, Gmail, nee, was waren denn so die ersten? Gmx natürlich für uns.
Web.de, ja. T-Online.
Ja, T-Online, natürlich. Jeder hatte eine T-Online-Adresse mit dem Anschluss, oder?
Ja. Ja, weißt du noch, die früher gab es doch diese ewig langen E-Mail-Adressen, die so eine unendlich lange Nummer waren, wo dann irgendwann raute0001@t-online.de.
Ja. Hatte das irgendwas mit BTX zu tun? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Weißt du, diese Nummer da hinten. Oder es war halt so Hochzählen, einfach wenn du mehrere E-Mail-Adressen dort hattest.
Also es war eine Anschlusskennung, glaube ich, hieß es. Ja. Und dann das hintere, du konntest, glaube ich, zu einer Anschlusskennung mehrere Dienste oder so haben. Aber ich weiß jetzt nicht, BTX, StarTexJ gab es da. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hatte oder ob die einfach nur separat waren. Ja.
Ja, lang, lange ist es her.
Ja.
Einige Jahre, ja. Und seither hat sich einiges getan. Ich meine, das Interessante an E-Mail ist ja, und deswegen finde ich es auch ein cooles Thema und interessant, dass wir das erst jetzt aufnehmen.
Ja.
Eben eine der ersten Formen der Kommunikation, gab auch noch andere, aber immer noch die am häufigsten genutzte, würde ich jetzt mal sagen. Wobei, ich kenne jetzt nicht die Statistiken, ich weiß jetzt nicht, wie es im Vergleich zu, keine Ahnung, WhatsApp oder sowas ist. Da werden wahrscheinlich inzwischen mehr Nachrichten versandt. Aber gerade im geschäftlichen Umfeld, also wenn ich denke, das gehört voll zu meiner Arbeit. Ich mache da meinen E-Mail-Client auf und sehr, sehr viel Kommunikation über E-Mail.
Ja.
Natürlich inzwischen auch über Chat und so, ist ja klar. Haben alle, aber E-Mail ist immer noch so der Standard.
Ja. Ist schon ziemlich unverwüstlich.
Ja.
Ja, und wichtig. Also ich mag E-Mail als Medium schon.
Genau. Umso wichtiger ist es doch auch, dass wir mal draufschauen, wie es so mit Sicherheit aussieht bei E-Mail. Und da ist ja spannend, dass es eigentlich von vornherein erstmal keinerlei Sicherheitsmechanismen gab. Ich meine, das war normal. Es gab ja früher auch so Protokolle wie HTTP, FTP, die nicht verschlüsselt waren, ne? Und deswegen auch E-Mail nicht.
Ja, also E-Mail ist ja eigentlich ein mega kompliziertes Thema. Also das glaubt man ja nicht, aber es hat, die Frage ist überhaupt, über was reden wir, wenn wir sagen E-Mail? Reden wir über den E-Mail-Versand, also das Protokoll SMTP oder in der lokalen Variante LMTP? Reden wir auf den Zugriff auf ein Postfach über POP3 oder über IMAP4 oder über Microsoft Exchange Das sind ja völlig unterschiedliche Sachen, aber alles ist immer schwierig. Also die Security in ganz vielen Komponenten ist schwierig und dann aber auch auf Client-Seite. Also wenn wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei E-Mails haben wollen, das ist nochmal was komplett anderes. Also worüber reden wir eigentlich?
Es stimmt, vielleicht ist es auch ein Thema für mehrere Folgen. Also wir fangen mal an, würde ich sagen, oder?
Also eine Frage habe ich. Du hast eine eigene Domain. Betreibst du deinen MTA selber? Also der?
Nein, sondern betreibe ich nicht selber. Das wird gemacht.
Das finde ich schon voll spannend. Lass uns da mal einsteigen. Also erklär doch mal, was das ist und warum du das so machst, wie du es machst.
Also ich habe eine ganze Weile lang, als ich mit diesem Zeug angefangen habe, mit Domains und so weiter, habe ich das Ganze selber gehostet auf so einem typischen Hosting-Paket. Irgendwie so ein Angebot, da zahlst du XD-Mark damals noch für deinen Server und dann ist da alles drauf und da läuft dann dein E-Mail-Server, der dann eben auch die E-Mails überträgt oder dann eben auch empfängt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das stresst mich nur noch, weil du musstest das natürlich aktuell halten. Ist ja klar, okay, da gab es dann irgendwann Mechanismen vom Hosting-Anbieter, dass das leichter wurde. Aber dann fing es halt auch irgendwann an, dass die E-Mails dann nicht zugestellt wurden, weil dann größere Anbieter gesagt haben, die nehmen die nicht mehr entgegen. Wobei das dann nicht unbedingt von meinem Server war, sondern ich habe dann auch versucht, quasi von meinem lokalen Internetanschluss das mal zu übertragen. Also ich bringe jetzt gerade ein paar Sachen durcheinander, aber diese ganze Gemengelage war dann irgendwann so. Ich fand es super interessant, ich habe mich damit auch beschäftigt, habe auch verstanden, okay, von deinem eigenen Internetanschluss wird es irgendwann nicht mehr entgegengenommen von den großen Anbietern, da können wir auch noch drüber sprechen. Und dann, ja, Convenience. Mhm. Also in meinem Leben so die Komplexitäten rausgenommen und ausgelagert. Tatsächlich. Und das macht jetzt ein Anbieter für mich.
Wer macht das?
Google.
Ah, Google.
Und ich weiß.
Ja, aber die machen das sehr secure. Die lesen dann nicht mit. Das würden die nicht tun.
Wie auch? Nee. Ja, die lesen natürlich mit. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal natürlich, wahrscheinlich nicht persönlich, aber ja. Ja. Warum sollten die nicht im Hintergrund mitlesen und verstehen, was ich denn so gern hätte und mich dann auf entsprechende Angebote im Internet hinzuweisen?
Das weiß ich gar nicht, ob sie das machen, aber ich glaube, spätestens nachrichtendienstlich wird Google das ausleiten müssen. Also würde mich sehr wundern, wenn sie das nicht täten.
Ja, das war jetzt so ein bisschen platt von mir. Ich habe es jetzt noch nicht festgestellt, dass anhand von meinen E-Mails da jetzt ich Werbeangebote bekommen habe. Nichtsdestotrotz, ja klar, sie haben das alles von mir. Da liegen meine Mails und damit begebe ich mich natürlich auch in eine gewisse Gefahr. Ich habe dann aber eben, wie gesagt, für mich irgendwann entschieden, so Convenience ist für mich wichtiger.
Ja.
Und wenn ich meinen eigenen Server betreibe, und die Erfahrung habe ich halt leider auch gemacht, wenn du da nicht super hinterher bist, dann kann das Ding halt auch exploited werden.
Ja. Und ja. Es ist richtig schwierig, einen Mail-Server korrekt zu konfigurieren. Also es ist wirklich schwierig. Und das, was du sagst, also ich habe da ja im Stillen jetzt gerade krass Bluthochdruck bekommen. Die großen Provider, die keine Mails mehr von dir annehmen. Ey, Alter. Mhm. Ja, also ich betreibe mein MTA selber. Ich habe einen Postfix am Laufen. Mhm. Und ich mache das auch richtig. Ich habe auch den Anspruch an mich selber, dass ich allen Schnickschnack, den es da gibt, DKIM, SPF, DMARC, hast du nicht gesehen? Mache ich alles. Ist alles ordentlich konfiguriert. Aber ab und zu, also vor allem zwei, die möchte ich bitte schämen jetzt. Das ist
jetzt kommt's.
Auf meine absolute Hate-List ist Microsoft, Outlook.com zum Beispiel. Die sind ganz, ganz schlimm. Und auf Platz zwei direkt T-Online. Okay. Die in periodischen Abständen sagt denen ihr Mail-Server dann, du, von deinem Mail-Server, da kriegen wir nicht genug Volumen. Also gehen wir davon aus, das ist halt irgendwie so ein Fuzzi-Server. Ich meine, ist es halt auch, ne? Ich betreibe den nur für mich und meine erweiterte Familie, sage ich jetzt mal. Und da nehmen wir nichts an. Und dann kann man bei Microsoft kann man so ein automatisches Formular ausfüllen und da schreibe ich dann immer rein, oh, bla 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 bla. Und dann, ja, wird entsperrt. Dauert 24 Stunden, aber kommt alle drei Monate wieder, wirst du wieder geblockt. Und bei T-Online war, fand ich es extrem penetrant. Die haben gemeint, oh nee, das wollen sie gar nicht und so. Und da ist keine Webseite hinterlegt. Ich brauche aber keine Webseite eigentlich, um den Mail-Server zu betreiben. Es hat nichts miteinander zu tun, das wissen die auch. Aber ja, sie brauchen ein Impressum. Dann habe ich ihnen so ein Impressum hingeworfen. Ja, und ich soll doch so ein Smart Relay machen und so. Und dann habe ich gesagt, ich bin hier Client-Provider und so. Und dann haben sie es irgendwann akzeptiert und haben mich dann entsperrt. Aber das war richtig, also ich hatte ohne Scheiß, ich war schon bereit, zur Bundesnetzagentur zu gehen und mich da hier wegen Wettbewerbsverzerrung zu beschweren, weil ich finde es voll krass. Das ist eigentlich ein mega demokratisches Medium. Wenn du eine Domäne hast, kannst du deine eigenen Mails hosten, deine eigenen Mails betreiben. Aber wenn die ganz großen Anbieter irgendwann sagen, ich werf die halt in Abfall, wenn da was von dir kommt, dann hast du ein Problem. Ja. Und
das klingt so, als hätte sich das jemand wirklich angeschaut von dir online, oder was?
Ja, ja,
das war. Also, dass du da mit einer Person, mit einer menschlichen Person.
Ja, ja, okay. Das war, also die tatsächlich, die, denen ihre Abuse oder Dingsbums, die sind schon, die Antworten auch zackig. Mhm. Aber die haben halt offensichtlich die Maßgabe, das erstmal abzublocken. Die haben da keinen Bock drauf, die wollen es nicht. Ich meine, sie könnten es halt auch einfach annehmen, ja. Also, ich meine, das verbietet denen auch keiner. Ich versende kein Spam, nachweislich. Mein Dings ist nicht exploitbar, ja, das ist kein offenes Relay oder so, aber gut jetzt, aber da kommen wir, boah. Aber ich reg mich da echt krass drüber auf, weil ich finde das voll ungerecht, ja.
Ja, aber eine wichtige Frage wäre dann tatsächlich das Problem, das ich hatte, eben, dass ich von einer dynamischen IP-Adresse aus gesendet habe. Das hast du nicht, weil deiner hat eine statische IP-Adresse.
Genau, ich habe einen Server im Internet angemietet und der hat eine ganz normale öffentliche IPv4, IPv6-Adresse. Und den verwende ich als MX für meine ganzen Domänen.
Mhm. Aber dann ist es umso interessanter, wenn wir da mal so ein bisschen durchgehen, was denn da so passiert ist im Rahmen von E-Mail und eben den Akronymen, die du da angesprochen hast, wie sich das so zeitlich entwickelt hat, oder? Also irgendwann hat man ja festgestellt, E-Mail ist vielleicht nicht so geeignet, um sicher zu kommunizieren. Einerseits und andererseits hat man aber zuerst mal das Riesen-Spam-Problem gehabt, ne?
Genau. Also prinzipiell kann ja jeder an einen Mail-Server rantreten und sagen, hey, ich habe eine Mail, die ist von dem und dem und die ist an den und den. Ja?
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wie ist der konfiguriert? Also wenn der konfiguriert ist als sogenanntes offenes Relay, also das ist der Worst Case, dann nimmt der eine Mail von jedem an und auch wenn die nicht für ihn selber ist, sondern für jemand anders und leitet die weiter. So offene Relays, die werden halt als Spam-Schleudern missbraucht. Weil nur da kann jeder sagen, das wurde damals halt auch nicht plausibilisiert. Ne? Ich kann sagen, ich bin bill@microsoft.com und vielleicht glaubt er das einfach. Also da gibt es nicht notwendigerweise eine Authentisierung.
Also ich komme tatsächlich noch aus einer Zeit, wo ich das auch selber ausprobiert habe. Also wirklich dann so mit Telnet auf den Server drauf und dann ist es super einfach. Ja. Ja, du sagst ja from, to und so weiter und dann den Inhalt und dann wirklich den Effekt zu sehen, du kannst da echt einfach nur Käse reinschreiben und es wird halt angenommen.
Ja.
Das ist schon crazy gewesen.
Das ist voll krass. Und ich meine, bei schlecht konfigurierten Mail-Servern geht das halt heute noch. Weil das Protokoll, also ich meine, so blöd es klingt, das ist irgendwie so einfach, aber das ist vergleichsweise schwierig, das richtig zu konfigurieren.
Mhm. Ja.
Ja, und dann kam ja SPF, also das Sender Policy Framework. Da hat man dann zum ersten Mal gesagt, naja, wäre schon cool, wenn jemand sagt, er ist von Microsoft.com, er schreibt dann eine E-Mail davon, dass das halt auch einer der autorisierten Server ist, die diese Mail versenden. Ja, nicht jeder darf das, sondern nur bestimmte. Aber weil es halt retroaktiv dazugekommen ist zu dem Protokoll, ist der Default immer noch, jeder darf alles. Also wenn du kein SPF-Rekord in deinem DNS hinterlegt hast, also Sender Policy Framework, TXT-Rekord, dann darf jeder so tun, als ob er halt von deinen Domains aus E-Mails schreibt.
Genau, aber ich glaube eben, die Großen würden das jetzt nicht mehr annehmen. Also wenn du jetzt keinen SPF-Eintrag mehr hast, also eben vielleicht mal ganz kurz, oder DNS, das ist wie eine Tabelle, das ist Schlüssel- und Wert-Tabelle und das hinterlegt man an seiner Domain. Und da gibt es dann eben einen Eintrag, einen SPF-Eintrag, wie du gesagt hast, Texteintrag, wo dann ein bestimmter Wert reinkommt. Das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das heutzutage noch die Großen annehmen, wenn du das nicht hast.
Ja, wahrscheinlich. Also es ist halt,
die prüfen das schon.
Genau. Ich meine, es ist halt so. Und das ist ja, finde ich, das Perfide an E-Mail oder an E-Mail-Security, ist, dass es so viele ungeschriebene Regeln gibt. Also prinzipiell braucht es niemand. Ja, prinzipiell reicht es, dass ich auf Port 25 einen SMTP-Server am Laufen habe und da ist mein MTA. Aber ganz viele Dienste werfen deine E-Mail halt entweder in Spam oder ganz weg, wenn du diese ungeschriebenen Gesetze, also diese Best Practices nicht befolgst und eben auch bei Microsoft oder so, die sagen dir auch nicht, was die Gesetze sind. Mhm. Der Witz ist ja, dass sie Spammer irgendwie ausschließen wollen und wenn der Spammer fragen kann, hey, was muss ich denn machen, damit ihr meine Mails annimmt, das ist natürlich nicht so zielführend.
Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt oder pragmatisch SPF. Also ich kann da eintragen, Mails dürfen nur von dieser IP-Adresse versendet werden. Und dann kann ich als Empfänger überprüfen, okay, kam die Mail tatsächlich von dieser IP-Adresse.
Genau.
Kann einen Abgleich machen. Ich glaube, es gehen auch Domainnamen, also DNS-Namen.
Ja. Genau, und das ist zum Beispiel bei unseren ja dann anders, also weil du musst das eben konfigurierbar haben. Also bei mir steht drinnen, mein MX, mein Mail-Exchanger, also mein Mail-Server, der ist für meine Domänen selber verantwortlich. Und bei dir steht ja zum Beispiel drinnen, für deine Domäne, die kontrollierst ja du, aber die Mails, die macht ja Google für dich. Und dann steht genau. Der MX von Google da halt drinnen.
Ja. Ja, was gab es noch nach SPF? Ich meine, das war jetzt ein Anfang. Gab es noch DKIM? Ne?
Ja, auch ein absoluter Pain ist aufzusetzen. Open DKIM jedes Mal wieder, wenn ich meinen Server umziehe und wieder neu lernen muss, wie diese Konfigurationsdateien funktionieren. Oh, schlimm.
Ja, da geht es jetzt um eine kryptografische Signatur. Mhm. Ne? Das ist jetzt das Neue. Ja, magst du mal sagen, warum ist das so kompliziert?
Ja, weil es halt verschiedene Programme sind, die alle miteinander interagieren müssen. Also der Postfix ist mein MTA, das ist der Mail-Server. Wenn der jetzt eine Mail verschickt, dann werden die Header, also im Endeffekt der Briefumschlag von der E-Mail, die werden digital signiert mit meinem Private Key. Genau. Da gibt es aber ein extra Programm, OpenDKIM. So, jetzt muss der Postfix also so konfiguriert werden, dass er die Mails halt erstmal dem OpenDKIM vorwirft und sagt, ich hätte eine Signatur gern von der und der Domäne und die dann zurücknimmt und dann signiert eben weiterschickt. Da kommt ein weiteres Headerfeld dazu, das ist die Signatur und das dann rausschickt. Und dann ist halt auch die Sache, das kann man halt auch nicht so gut verifizieren. Also wie findest du denn raus, ob das stimmt oder nicht? Da brauchst du ein Gegenüber, das dir sagt, was die Überprüfung von der DKIM-Signatur ergeben hat. Tatsächlich ist es so, Google macht das. Also ich habe eine Gmail-Adresse und dann schicke ich mir immer selber auf meine Gmail-Adresse eine E-Mail und da steht dann in den Headern drinnen quasi DKIM ist gut. Ja, also haben die Signatur geprüft und gepasst. Der dazugehörige Public Key wiederum steht auch wieder im DNS drinnen dafür.
Genau, da haben wir wieder unser DNS. Genau, also mit dem Private Key signiert und mit dem Public Key überprüft. Ja.
Genau. Und eigentlich reicht es aus, um das ziemlich genau zuzuordnen. Also wenn du eine ordentliche DKIM-signierte Mail verschickst, dann ist dieses Spam-Problem meines Erachtens nach eigentlich schon weg, weil du kannst es eindeutig attributieren. Mhm. Nur derjenige mit dem Private Key, der kann diese Mail erzeugt haben. Und von mir aus sollen sie doch alles wegwerfen, was kein DKIM hat. Meine Mails haben doch DKIM.
Hauptsache deine gehen
durch. Ich habe das konfiguriert, ich habe mir so viel Mühe gegeben, dann sollen die das bitte auch annehmen, ey. Unfassbar.
Ja, annehmen werden sie es wahrscheinlich schon. Das ist eine gute Frage, ne? Also bei mir, das ist halt wieder Convenience. Ich weiß natürlich nicht, nach welchen Algorithmen Google dann die E-Mails als Spam sortiert. Hm. Vermutlich wird das auch ein Attribut sein.
Ja.
Wenn sie überhaupt noch Mails von Nicht-DKIM annehmen, aber ich vermute mal schon, ja, weil ich kriege immer noch Spam.
Also, ja, kriegt man aber auch.
Ja, ich schaue da so, keine Ahnung. Also wenn ich dran denke, einmal im Monat schaue ich da mal rein.
Reinhold, weißt du, was ich mich so krass frage, um mal kurz eine Tangente einzuschlagen?
Ja.
Wer sind diese Menschen, die den Schrott kaufen, der per Spam vertrieben wird? Weil es wird doch gar kein Spam mehr geben, wenn es nicht irgendwo ein Superhirn gäbe, die diese Qualitätsprodukte dann kauft. Also es muss irgendwie Leute geben, die drauf warten, dass sie vollgespammt werden und dann sagen, oh ja, stimmt, das wollte ich. Ich wollte immer so eine Valgus-Korrekturhilfe für den großen C. Kriege ich ständig. Oder Pillen. Cybersecurity-Entschlüssel-Pillen. Versuchen sie uns die ganze Zeit anzudrehen, Reinhold. Ey.
Ich glaube, das war doch eins der ersten Produkte, die irgendwie als Spam versendet wurden. Irgendwie immer diese Pillenwerbung. Ja klar, Pillen. Haben sie eine ganz bestimmte Zielgruppe angesprochen.
Ja, das stimmt. Ja.
Also nicht uns. Aber ja gut, aber das ist jetzt ein bisschen
hart. Ja, aber jetzt Reinhold. Aber ich würde es alleine aus ethischen Gründen, würde ich niemals von einem Spammer was kaufen.
Aus ethischen Gründen?
Das ist wie Tauben füttern. Wenn du nicht willst, dass die alles vollkacken, dann wirfst du denen kein Brot hin, Mann.
Ja, aber ich glaube, so weit denken halt dann die Leute nicht, sondern die sehen da die guten Angebote und schlagen
zu. Aber die sind nicht gut. Die sind auch nicht mal gut.
Pillen.
Also für Pillen, ja, Pillen. Okay. Ja, Pillen kaufe ich jetzt nicht so, aber
Ja, die beschäftigen uns. Also die Frage ist natürlich, wann hat das mal ein Ende, oder? Das wäre schon interessant. Also haben wir in 5 oder 10 Jahren immer noch das Problem von E-Mail-Spam?
Ich glaube schon.
Weißt du, also das ist ein Standard, den es jetzt schon so lange gibt und den wird es auch noch lange geben.
Ja.
Also an E-Mail haben sich jetzt alle so gewöhnt wie an Fax. Oder sogar eigentlich alle. Alle haben eine E-Mail-Adresse. Alle schicken per Mail. Also vielleicht auch nochmal kurz eine Tangente. Auch in Zeiten von irgendwelchen Dateiablagen, Dateidiensten, SharePoint, wie auch immer. Ey, glaubst nicht, wie viele E-Mails noch kommen mit Dateianhang hier. 16 Megabyte PowerPoint durch die ganze Mannschaft geschickt. So was gibt's halt, ja.
Ja, E-Mail ist halt so ein Alleskönner. Da kann man lustige Videos verschicken.
Aber zurück zur Sicherheit, oder? Ja. Also schon ein paar Jährchen her, SPF, DKIM, keine Ahnung, 20 Jahre oder so, weiß nicht. Wird schon sein. Und dann ist noch was Neues dazugekommen, mit dem ich mich dann nicht mehr so beschäftigt habe. Und zwar D-Mark. Also D-Mark. Hast du ja vorhin auch gesagt.
Ja.
Kannst du es erklären?
D-Mark ist, glaube ich, nur so ein Reporting-Werkzeug. Also da kannst du auch im DNS so Informationen hinterlegen, wo bestimmte Zusammenfassungen über Auswertungen von anderen Mail-Servern quasi hingeschickt werden sollen. Aber da ist mein Volumen, glaube ich, zu niedrig. Also das ist, glaube ich, für Großprovider. Also da stehen bei mir zwei E-Mail-Adressen drin, die so Reports empfangen, so D-Mark-Reports. Aber ich kann mich nicht erinnern, oder vielleicht kam da eine oder zweimal was, aber ja.
Das heißt, du als Betreiber von einem E-Mail-Server bekommst dann eine Zusammenfassung von denen, die deine E-Mails empfangen, ob zum Beispiel Prüfungen fehlgeschlagen sind oder so,
ja,
also wie eine SPF oder DKIM.
Ja, ich glaube, so ist es. Und man kann, ich muss zugeben, ich habe es jetzt auch nicht mehr nachgeguckt, man kann da mehrere Level einstellen, ob das quasi, ob irgendwas direkt geblockt werden soll oder ob es nur reported werden soll, wenn es da irgendwelche Abweichungen gibt oder so. Das habe ich auf Reporting gestellt, aber habe da nie was bekommen. Also aber da bin ich mir jetzt auch nicht tatsächlich hundertprozentig sicher. Das ist halt so, das braucht man nur alle heilige Zeit und dann vergisst man es wieder einfach. Oder ich zumindest, ja, weil ich ja nicht hauptamtlich MTAs betreibe.
Aber es macht schon Spaß, gell?
Nebenamtlich. Naja, es ist, ich finde es halt irgendwie schon cool. Also zum Beispiel, was man da machen kann, man kann da richtig coole Sachen machen. Ich habe an meinem Postfix zum Beispiel, da hängt eine Datenbank dran und da kann ich mir so eine Spam-E-Mail-Adresse einfach in so einem Web-Interface vergeben. Ich gebe da nur den Grund ein, wofür ich das mache und dann erzeugt er mir randomisiert eine E-Mail-Adresse. Das sorgt dann dafür, dass man immer so mega seltsame Blicke bekommt, weil halt so ein randomisierter String @spornkuller.de, die Leute fangen dann immer an zu buchstabieren, irgendwie QPFZ und dann sage ich, ja, die ist richtig, genau. Und aber ist voll cool, weil das mache ich seit, jetzt schon fast 10 Jahren oder so und das bedeutet, ich habe eine Historie von tausenden von E-Mails und die sind halt alle quasi wie Passwörter und wenn dann mal jemand meine E-Mail-Adresse leakt, dann finde ich raus, wo ich die halt rausgegeben hatte. Ich wusste zum Beispiel, ist mal dieses Mint-Forum gehackt worden und das wusste ich quasi noch, bevor die offizielle Meldung rausging, weil da Spam an die Adresse kam, das offensichtlich irgendwie so Malware war. Und das hat halt jemand gekauft, diesen Datendump, und da war halt diese eine E-Mail-Adresse drin und an die hat er Spam geschickt.
Ja, du, da haben sich die Großen von dir inspirieren lassen, das weißt du.
Nee.
Oder? Ja. Also ich bin ja bei einem bestimmten Anbieter, bei dem ich gern auch Computer kaufe und mein Zubehör.
Wo bist?
Nein. Oh Gott, gibt es die noch?
Nee, gibt's noch nicht.
Ey, aber es ist auch wieder sowas, da habe ich auch die Kataloge gewählt.
Ja, voll.
Also ich fand das genial, was es da alles gab, ey. Boah, den PC, den werde ich mir nie leisten können, aber der hat echt geile Specs. Ach, lange her. Nee, ja, ich sowas wie Apple oder so, die machen das jetzt tatsächlich.
Schmarrn.
Also, doch, natürlich. Also das heißt Private E-Mail Relay oder irgendwie sowas. Also
ich verletze mein Softwarepatent da.
Ja, ja. Genau. Und ich mache das mittlerweile auch so. Also wenn ich mich irgendwo an einem Dienst anmelde, dann lasse ich da so eine E-Mail-Adresse generieren und habe die nur für diesen Dienst dann.
Ja. Also ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe 936 aktive E-Mail-Accounts und der älteste ist jetzt 14 Jahre alt. Also ich mache das schon sehr lang und ich kann mal, guck mal, und jetzt gibt es eine, die heißt hmpdnxhzzmbn@spornkuller.de und da könnt ihr mir gerne was schreiben drauf. Das ist, also ich finde es mega praktisch und voll die gute Idee, also weil du halt genau feststellen kannst, wer deine E-Mail auch weitergibt.
Das ist super, ja. Also ich finde es auch richtig praktisch und kann dann auch eben die Dinge auch wieder abschalten und so weiter. Also
ja.
Muss mich dann nicht groß deregistrieren oder sowas, sondern...
Genau, ja. Oh mein Gott.
Genau.
Das ist halt auch so, du meldest dich irgendwo und du bestellst irgendwo drum.
Ja,
und plötzlich landest du in so einem schäbigen Newsletter. Dann willst du den Newsletter abbestellen?
Genau.
Ja, dafür müssen sie sich erst einloggen. Ja, ich habe das Passwort nicht mehr, ich weiß nicht. Wisst ihr was? Nee, das macht mal schön ihr. Ich deaktiviere die E-Mail-Adresse, dann kommt das alles direkt in den Müll, das kommt bei mir gar nicht mehr an und dann können die sich drum kümmern, meinen Account zu löschen. Das ist voll angenehm.
Ja, also kann ich nur empfehlen. Also bei mir sind es jetzt vielleicht irgendwie 3 oder 4 Jahre oder so. Ich weiß nicht, wie lange es den Dienst schon gibt oder wie lange ich den schon nutze. Und da haben sich, glaube ich, so 300 Adressen mittlerweile angehäuft.
Ach, krass.
Ja. Das Lustige ist, dass das dann nicht so komplett dran, also schon randomisiert, ja klar, aber dann mit so Wörtern sind dann so zwei Wörter irgendwie dieser und mit einer Zahl, die so aneinander gehängt werden.
Ach, vielleicht gucke ich mir das von Apple ab, dann verletze ich mal deren Softwarepatent.
Ja, wobei mir die Wörter nichts bringen. Also für mich könnten das auch irgendwelche Zahlen oder was Zeichenkolonnen sein. Das ist mir völlig wurscht.
Ja.
Aber es sieht manchmal lustig aus, weil du kriegst dann so eine Rechnung oder sowas und dann steht da so eine abgefahrene E-Mail-Adresse drauf, wenn du halt irgendwas bestellt hast. Aber ist good practice, würde ich sagen. Also das lohnt sich echt, das so zu machen.
Ja,
weil immer mit seiner Haupt-E-Mail-Adresse, ja.
Ja, wie gesagt, die muss man dann irgendwann deaktivieren und zu viele Spammer draufschreiben. Ja, wir müssen unbedingt noch über E-Mail-Verschlüsselung sprechen.
Ich schaue gerade, also wir kriegen das ja gar nicht unter in dieser Folge.
Ach so.
Weil wir haben jetzt hauptsächlich drauf geschaut, ne? Also was hat sich denn so seit E-Mail-Beginn getan, was jetzt so die Vertrauensbasis anbelangt, also so, dass der eine Server dem anderen vertrauen kann und so. Aber es gibt noch jede Menge weitere Themen, eben zum Beispiel der Inhalt und auch wie das Ganze sicher übertragen wird.
Ja, und wir haben eigentlich jetzt gerade nur über den Versand gesprochen. Wir haben jetzt ein, es gibt so viel. Also okay, dann...
Ja.
Aber dann müssen wir noch eine Folge drüber machen.
Wir machen noch eine Folge.
Okay.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Vor allem, weil ich am Ende noch ein Quiz für dich habe.
Nein.
Ja, doch, aber jetzt ich habe ein Quiz.
Für heute oder fürs nächste Mal dann?
Nee, für heute habe ich
einen
Quiz. Also es ist ein easy Einsteiger-Quiz.
Also los.
Ist mal wieder. Übrigens, by the way, uns wird vorgeworfen, dass es komplett gestaged ist.
Wollte ich auch sagen. Da muss ich gerade dran denken. Nur um das mal klarzustellen, die Fragen sind nicht abgesprochen.
Nein.
Und auch nicht während Quiz vorbereitet.
Nein.
Und
das sprechen wir nicht. Wir haben uns auch schon mal gegenseitig mit Quizzes überrascht.
Ich bin entrüstet, dass uns das. Die Leute glauben, wir sind so schlechte Schauspieler, wenn wir sagen, boah.
Also wir sind schlechte Schauspieler, schon. Aber nein, das ist nicht gestaged. Also pass auf.
Okay.
Die erste Quizfrage ist naheliegend. Wie viele E-Mails wurden in 2024 durchschnittlich pro Tag versandt?
Oh Gott. Also allgemein.
Ja, ich habe natürlich super bescheuerte Quellen, ne? Also nagel mich nicht drauf fest, aber ich habe halt eine Quelle gefunden.
5 Milliarden.
Oh, voll daneben. Aber so richtig. Also Milliarden war richtig. Pass auf, sind 361,6 Milliarden E-Mails gewesen. Ja. Ich habe nicht geguckt, wie die das jetzt rausgefunden haben, aber das war
Warte, aber 300 Milliarden Mails
360 Milliarden Mails
pro Tag. Also warte, aber jetzt, hey, stopp. Nee, wenn es bei 8 Milliarden Menschen, heißt das, jeder kriegt im Schnitt, was?
Ja, du nicht? Jetzt denk doch mal nach, wie viele Mails du am Tag kriegst.
Ja. Ah, das ist ja wild.
Zu viele.
Ja, zu viele. Ja, okay.
Zu viele. Okay, also gut. Nächste Chance. Welcher Anteil der erfolgreichen Cyberangriffe beginnt mit einer E-Mail? Also was denkst du so in Prozent? Ich habe da natürlich auch eine super schimmelige Quelle. Aber von America's Cyber Defense Agency.
75%.
Höher.
Echt?
Ja.
Wie viel? 90?
Die sagen 90%.
Ja. Ach, krass. Ja. Ja, das ist der Klassiker, oder?
Ja, schon.
Ja.
Ja, wobei, also mir erschien das jetzt nach so rausgegriffen, aber gut, es ist eine seriöse Quelle, deswegen.
Ja, mega seriös.
Jetzt kommt die schönste Frage und auf die hast du bestimmt eine Antwort, weil du dich mit dem Thema ausführlich beschäftigt hast und dich gut vorbereitet hast. Oder es einfach so weißt. Auch sehr naheliegend, oder? Wie alt ist die erste E-Mail? Das weißt du.
Ich glaube, du hältst mich für schlauer, als ich bin, Reinhold. 55 Jahre.
Voll gut. Also nur ein Jahr daneben. Echt? Aber richtig gut, ja. Ja, richtig gut. Richtig gut.
Cool.
Ja, 1971. Verschickt von Ray Tomlinson über das ARPANET.
Cool.
Zwischen zwei nebeneinander stehenden Rechnern. Und da hat er irgendwie anscheinend so das Ad-Zeichen ausprobiert oder sowas. Mhm. Also nur so ein Quatsch hin und her geschickt. Mhm. Aber ja, 54 Jahre alt.
Cool. Mhm. Okay, aber damit habe ich es jetzt eigentlich gerettet, die zwei schlechten Antworten.
Ja.
Jetzt bin ich quasi wieder.
Ja, ja.
Genau,
ja.
Sehr gut.
Also nicht bestanden, das Quiz. zu viele Fragen falsch beantwortet. Wie immer. Bei cybersecurity-entschlüssel.de.
Ach ja.
Genau.
Ja, okay, alles klar. Dann nehmen wir uns vor, noch eine Folge zu produzieren über E-Mails, weil es erstaunlich viel Tiefe hat.
Ja, an E-Mail ist wahnsinnig viel entstanden, was wir heute so in Sachen Security kennen. Für heute machen wir Schluss. Wenn euch die Sendung gefallen hat, empfehlt uns gern weiter, bewertet uns auf den Portalen. Wir freuen uns total über Feedback, gerade bei Spotify antworten wir dann auch gern. Ja, ich würde sagen, für heute war es das. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Ade. Tschüss.
Ciao. Tschüss.